Herzlich willkommen zum Psychcast und zwar heute mit einem besonders interessanten Interviewgast, nämlich Sascha Bachim. Hallo Sascha.
Hallo.
Ich will mal kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass wir uns jetzt heute hier zusammen unterhalten können. Wir haben zusammen eine Fortbildung gemacht in Luxemburg, wo Sascha arbeitet. Die war auch sehr interessant, aber da ist mir aufgefallen, dass er der Autor eines Buches ist, das ich völlig unabhängig von dieser Fortbildung vorher gelesen hatte, nämlich Psychologie to go. Und das genau das Thema enthält, über das ich immer schon mal mit einem Experten sprechen wollte, nämlich welche Methoden sind eigentlich hilfreich und wirksam in der Psychotherapie. Und dann haben wir uns schnell zusammengefunden und überlegt, komm, da nehmen wir mal zusammen eine Folge auf. Das ist total super. Sascha, ich freue mich total, dass du hier bei uns bist.
Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Ich hatte das Problem, dass ich auf Deutsch in Luxemburg irgendwie was erzählen musste, wobei die Luxemburger alle total gut Deutsch können natürlich. Aber deine Muttersprache ist, glaube ich, Luxemburgisch, oder wie ist das bei dir und den Sprachen?
Genau, ich bin Luxemburger, ich spreche Luxemburgisch, ich habe in Deutschland studiert, deshalb liegt das aber auch sehr, sehr nah bei mir.
Genau. Und als ich einen der Vorträge auf Luxemburgisch hörte, dachte ich, ich verstehe gar nichts. Ich habe aber gelernt, dass das gar nicht so ist. Wenn du dich dazu bereit erklären würdest, mal so ein, zwei Sätze auf Luxemburgisch zu sagen, dann würden auch die anderen, die wie ich gar nicht wissen, wie weit das vom Deutschen entfernt ist, mal hören, wie gut man das dann immer noch versteht. Könntest du mal was sagen auf Luxemburgisch?
Ja, ganz gern. Es sind froh, hier zu sein, dass flott können, hier über mein Buch zu schwätzen haut. Ob Deutsch dann nur, wir schauen im Moment dann noch Plätze, wo ich mal gucken, wen das da versteht.
Genau. Und da merkt man kann es eben dann doch noch so ausreichend gut verstehen. Das ist ganz interessant. Ja, bevor wir in die Inhalte des Buches gehen, erzähl uns doch vielleicht mal ein bisschen ganz kurz was, wo du im Moment arbeitest. Du bist ja auch bei einem sehr interessanten Projekt und vielleicht auch schon, wie es zu dem Buch gekommen ist. Erzähl doch mal ein bisschen über dich, Sascha.
Genau, ich bin Psychotherapeut in eigener Praxis seit 2009 jetzt und bin aber auch dann fest angestellt beim Nationalen Suchtpräventionszentrum hier in Luxemburg, beim Knapper. Und da machen wir Konzeptionsarbeit, Präventionsprojekte. Mein Fachbereich liegt in der kommunalen Gesundheitsförderung und Suchtprävention.
Mhm. Und wir Deutschen haben immer die Vorstellung, wir machen in der Suchtmedizin sehr viel stationär und die meisten anderen Länder, wir denken immer an Holland, aber ich weiß gar nicht, wie es in Luxemburg ist, kriegen auch viel mehr ambulant hin. Du hast ja da einen ganz guten Überblick. Erzähl mal, stimmt dieser Eindruck eigentlich oder wie ist das?
Also es gibt sicher sehr, sehr viel Raum nach oben auch in Luxemburg, was man noch machen könnte und müsste. Ich bin jetzt in der reinen Präventionsarbeit. Das heißt, wir entwickeln Konzepte, wie in meinem Fall dann Kommunen, Gemeinden, aber auch Schulen und oder auch Betriebe Projekte umsetzen können, um eigentlich sehr, sehr früh anzufangen, ne, suchtpräventiv zu arbeiten. Wir sagen immer Suchtprävention, da gehört Früherkennung dazu. Aber eigentlich kann man viel früher nochmal anfangen, bei den Kontexten, bei den Bedingungen, in denen Menschen aufwachsen und sich entwickeln und dann auch Schutzfaktoren entwickeln können, um eben dann resilient zu bleiben und auch nicht in eine Suchtstörung abzurutschen.
Ja, genau. Und Resilienz wird auch ein Thema sein. Ich habe hier das Aufnahmestudio mit Residence to go benannt, weil das die Autokorrektur vorgeschlagen hat. Resilienz kannte er gar nicht, die Autokorrektur. Deswegen hat er Residence geschrieben. Was ist denn Resilienz eigentlich?
Ja, Resilienz hat mit Widerstandsfähigkeit zu tun. Das ist ja auch ein Begriff, der nicht nur im Gesundheitskontext benutzt wird, sondern auch in der Industrie, in der Metallbranche zum Beispiel. Da geht es dann auch um die Widerstandsfähigkeit von bestimmten Materialien. Bei uns ist es so, Resilienz, eigentlich geht es dann darum, inwiefern wir es fertigbringen, gesund zu bleiben, alles haben, was wir brauchen, um gesund zu bleiben, auch wenn das Leben dann mal uns Baustellen in den Weg stellen kann, mit Herausforderungen auf uns wartet.
Und ich finde das so interessant, weil das die Kranken brauchen, um wieder gesund zu werden und die Gesunden brauchen, um gar nicht erst krank zu werden, also einfach alle brauchen und das gar nicht so davon abhängig ist, ob man jetzt schon krank ist oder noch krank wird oder nicht krank wird und viele der Techniken, die man da irgendwie sich anschauen kann, die hilfreich sind, helfen eben einfach jedem. In Stressphasen helfen sie genau so denjenigen, die gesund sind, wie sie in Krankheitsphasen den Kranken helfen. Und wenn man aus der Krankheitsphase raus ist, dann helfen sie einem, nicht mehr krank zu werden. Es gibt da gar keine so klare Trennung. Also ein Antibiotikum hilft mir ja nur, wenn ich auch eine Entzündung habe. Es hilft mir aber überhaupt nichts, wenn ich keine Entzündung habe. Aber mit diesen Techniken ist das anders. Die helfen eigentlich immer. Da muss man gar nicht krank für sein. Und dein Buch hat auch viele psychotherapeutische Techniken. Manche davon sind auch speziell für psychotherapeutische Situationen, aber eben nicht alle. Erzähl uns doch auch mal ein bisschen, was dich dazu bewogen hat, das Buch zu schreiben und was das für ein Buch ist. Zeig's uns auch auf jeden Fall mal hier.
Genau, also ich bin halt, wie gesagt, Psychotherapeut. Das heißt, ich arbeite als Verhaltenstherapeut in meiner Praxis ganz viel mit ganz konkreten Übungen und Techniken. Natürlich ist Psychotherapie mehr als nur eine Aneinanderreihung von einzelnen Techniken. Aber gerade in der Verhaltenstherapie weiß man halt, es gibt diesen großen Werkzeugkoffer. Da ist so viel drin, was man dann im Behandlungsplan für den Patienten sinnvoll zusammenstellen kann, ne, damit dann auch zielorientiert an den Bedürfnissen des Patienten dann auch gut gearbeitet werden kann. Und was ich mir aber immer schon gedacht habe, schon in der Ausbildung und dann in den Jahren als Therapeut, ist, dass da eigentlich so viel Werkzeug dabei ist, dass man eben nicht nur therapeutisch nutzen kann, sondern auch viel früher dann wiederum präventiv und zur Resilienzförderung nutzen kann, damit man eben gar nicht so weit kommt, dass man nachher dann vielleicht doch noch in Therapie gehen müsste. Also es stimmt, das ganze Werkzeug aus meinem Buch und generell aus der Verhaltenstherapie ist natürlich entwickelt worden für den therapeutischen Kontext, bei Krankheitswert, also für Patienten, die unter einer psychischen Krankheit leiden, aber einzelne Bausteine davon können wir eigentlich alle nutzen im Alltag, um resilient zu bleiben.
Und ich habe eben den Titel falsch gesagt, Therapie to go heißt es. Therapie to go, wir verlinken das natürlich in allen Shownotes hier nochmal. Und wir beide haben uns vorgenommen, dass wir uns so ein paar lieblingstherapeutische Techniken aussuchen und du uns die jeweils so kurz erzählst, was so dahinter steckt, damit man so einen Einblick bekommt, was in dem Buch steht. Und ich habe mir zu dem Buch Notizen gemacht, weil wirklich sehr vieles von dem Buch einfach sehr hilfreich ist. Und die Notiz, an die ich mich am besten erinnere, ist die Frage, wie hoch soll eigentlich das Ziel sein, das ich erreichen möchte? Und da gibt es verschiedene Ansätze. Der eine Ansatz ist, ich nehme mir ein Ziel, das ganz leicht zu erreichen ist, das ich sicher erreichen werde. Aber dann habe ich eben auch nur ein ganz niedriges Ziel erreicht. Das kann natürlich manchmal hilfreich sein, aber kann manchmal auch zu niedrig gesprungen sein praktisch. Der zweite Ansatz könnte sein, ich nehme ganz hohe Ziele, die super schwer zu erreichen sind und die ich wahrscheinlich auch verfehle. Aber wenn ich sie erreiche, habe ich halt den goldenen Treffer gelandet. Und ein dritter Ansatz könnte sein, ich nehme so mittelschwer erreichbare Ziele, die aber auch mittelviel bringen. Und du hattest es verglichen mit der Frage, wie weit stelle ich die Zielscheibe entfernt auf, wenn ich schieße? Also wenn ich eine normale Pistole habe und ich stelle die Zielscheibe halt einen Kilometer weit entfernt weg, das kann ich schon machen, aber dann werde ich wahrscheinlich auch nicht treffen oder nur mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit treffen. Und wenn ich die Zielscheibe direkt vor den Lauf stelle, dann treffe ich zwar, aber vielleicht habe ich nicht so viel Erfolg damit. Und du hast da eine Tabelle gemacht, wo genau aufgeführt ist, mit welcher Wahrscheinlichkeit man welches Ziel erreicht. Und wenn das Ziel eben umso höherwertig für mich ist, je schwieriger es zu erreichen ist, dann kann es sinnvoll sein, mittelweit entfernte Ziele anzustreben, die ich aber mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit erreiche. Und das fand ich deswegen so interessant, weil es der allgemeinen Legende ein bisschen widerspricht. Lebe deine Träume, greif nach den Sternen, du musst also 150% aus dir rausholen und hinterlass einen Zahnabdruck im Universum und so. Das klappt auch manchmal, dann liest man auch von den Leuten, aber selber neige ich jedenfalls eher dazu, so mittelschwierige Ziele zu erreichen, mit einem schlechten Gewissen, dass ich vielleicht irgendwie nicht so ein Popstar bin. Aber es kann Gründe dafür geben. Das fand ich eine sehr interessante Technik und ich habe sie jetzt schon ein bisschen erzählt. Eigentlich wollte ich dir ja den Vortritt überlassen, aber es hat mich vielleicht ein bisschen mitgerissen. Erzähl mal ein bisschen was über die Technik und wie man sie sonst noch so irgendwie anwenden kann oder was es aus deiner Sicht dazu zu sagen gibt.
Ja, ich hatte mal einen Dozenten, der hat immer gesagt, Psychotherapie ist die Anwendung von Grundlagenwissen der Psychologie. Das heißt, auch diese Technik, wenn man so will, geht eigentlich auf was sehr, sehr Altes zurück aus der Motivationspsychologie. Diese Formel, also das ist tatsächlich der Versuch einer mathematischen Formel, um unsere Motivation zu messen, unsere Leistungsmotivation. Die Formel lautet, Motivation ist gleich Erwartung mal Wert. Was heißt das? Erwartung heißt, wie groß ist meine Erwartung, dass ich mein Ziel erreichen kann? Und der Wert ist halt, wie viel bedeutet es mir, dieses Ziel zu erreichen? Und genau wie du gesagt hast, wenn jetzt die Erwartung sehr hoch ist, also wenn ich auf die Zielscheibe direkt vor mir schießen soll, dann ist das zwar sehr wahrscheinlich, dass ich das hinkriege, aber wenn der Wert quasi null ist, weil das wird ja jeder hinkriegen, und ich das dann miteinander multipliziere, dann kommt tatsächlich auch eine Motivation von null raus oder gegen null, ne? Weil es dann doch für unsere Leistungsmotivation nicht so günstig ist, wenn wir uns zu leichte Ziele raussuchen. Und umgekehrt, wenn dann mein Wert zwar sehr hoch ist, wenn ich ein weit wegliegendes Ziel anpeile, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich das hinkriege, gegen null geht, dann ist es auch nicht förderlich für Leistungsmotivation. Das heißt, auf der Grundlage dieses sehr theoretischen Ansatzes und auch einiger Experimente, die dann gemacht wurden in der Psychologie, kann man eigentlich dann auch versuchen, was ganz Konkretes rauszuziehen, sich die Frage bewusst zu stellen, wenn ich gerade mir ein Ziel setze oder schon in der Richtung unterwegs bin, ein Ziel zu erreichen, ist das Ziel attraktiv genug? Also gibt es mir genug Zufriedenheit, wenn ich das erreiche? Hat es einen hohen Wert? Und ist es aber auch realistisch? Ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es erreichen kann, ich sag mal wenigstens 50%. Und wenn ich die Linie fahren würde, oder zumindest rein theoretisch nach diesem uralten Modell, würde ich eigentlich die höchste Leistungsmotivation erzielen und wird auch stärker dranbleiben können an dem Ziel.
Und also in der klinischen Behandlung finde ich auch immer, dass es sehr wichtig ist, dass man Ziele auch mal erreicht, weil das total motiviert, sich den nächsten Schritt vorzunehmen. Das ist einer der Gründe, warum wir Patienten oft motivieren, mal ganz niedrig hängende Ziele als ersten Schritt zu machen, damit sie sehen, ja, ich kann auch Ziele erreichen. Und wenn es nur zu Hause aufräumen ist, weil dann die Selbstwirksamkeit irgendwie bestätigt wird und dann kann man sich das nächste Ziel vornehmen. Und wenn ich aus einer depressiven Krise herauskomme, ist es vielleicht gut, dass die Zielscheibe noch ein bisschen näher ranzustellen. Aber irgendwann will man ja auch die Zielscheibe mal wieder dahin stellen, dass es auch interessant wird, ohne sich zu überfordern. Ich finde, das ist ein total wichtiges Element und also ich fand das ein sehr hilfreiches Bild. Total gut. Ja, was ist denn eine deiner Lieblingstechniken? Wir können uns ja ein bisschen abwechseln.
Ja gut, ich habe mir jetzt überhaupt nichts überlegt dazu, weil ich hatte schon Schwierigkeiten, diese 100 zusammenzuführen, weil der Werkzeugkoffer ist wirklich super, super groß. Also in der Psychotherapie gibt es halt so viele Varianten dann noch von den Techniken, die ich beschreibe, und auch noch viele, viele andere. Was mir so spontan einfällt, ist etwas, was man in der Therapie eigentlich macht bei Patienten, die unter Angststörungen leiden, vor allem unter generalisierter Angststörung, also die eigentlich dann ständig grübeln und eigentlich gar nicht mehr rauskommen aus diesem Gedankenkarussell. Auch wenn wir jetzt das Glück haben, dass wir es nicht unter so einer generalisierten Angststörung leiden, können wir trotzdem auch hier von dem gleichen Ansatz profitieren. Eine der wirksamsten therapeutischen Behandlungen von generalisierter Angststörung ist tatsächlich auch in dem Bereich dann die Exposition. Das heißt, dass man dann sich bewusst der Angst stellt. Das ist ein bisschen paradox, weil man ja denkt, gut, jemand, der so ein Problem hat, der denkt ja eigentlich ständig dran, der vermeidet ja nicht. Aber meistens ist es so, dass dieses Grübeln, dieses Ruminieren doch sehr oberflächlich stattfindet. Man springt so von einer Sorge zur nächsten, ohne wirklich ins Detail zu gehen. Wenn wir jetzt unter einem bestimmten Stress leiden, etwas, was uns ständig beschäftigt, uns bis in den Schlaf verfolgt und uns keine Ruhe lässt, dann kann es helfen, auch hier das einmal ganz bewusst zu machen. Das bedeutet, sich einen Termin quasi zu geben für eine Krübelexposition. Einen Termin geben, an dem man sich wirklich alles frei hält, an dem man wirklich auch Ablenkungsquellen ausschaltet und an dem man sich dann wirklich hinsetzen kann und sich sagt, jetzt mache ich das mal ganz bewusst. Alles, was mir da durch den Kopf schießt, schreibe ich auf. Ich analysiere das aus allen Blickwinkeln. Ich spiele es einmal bis zum Schluss durch. Ich schreibe alles auf, ganz intensiv, aber komprimiert. Das heißt, ich gebe mir dafür zum Beispiel eine halbe Stunde. Und dann hat es, oder es wäre wichtig, dass es dann einen klaren Anfang hat und einen klaren Abschluss hat. Dass ich schon von vornherein weiß, am Samstag um 10 Uhr bis 10:30 mache ich jetzt Grübelexposition. Ich setze mich hin, ich schreibe auf, aber wenn die Zeit um ist und am besten auch hier einen Wecker setzen, dann ist es auch wichtig aufzuhören. Egal, auch wenn ich gerade mittendrin bin, alles abschließen, mein Heft mit den Notizen wegschließen, dass ich das auch nicht mehr wiedersehe, bis eventuell zur nächsten Grübelstunde. Was ist der Sinn davon? Der Wirkfaktor ist, dass wenn ich das ganz bewusst mache, dass mein Unterbewusstsein realisiert, okay, das wird eigentlich im Moment schon, da wird sich damit beschäftigt. Das wird nicht so schnell vergessen. Das steht hier schwarz auf weiß auch auf meinen Notizzettel. Ne? Das Unterbewusstsein hat eigentlich, wenn wir grübeln, hat es eigentlich die Angst, dass wir irgendwas Wichtiges übersehen oder vergessen und möchte uns immer wieder daran erinnern. Und wenn wir aber das auf so eine ganz strukturierte, bewusste Art und Weise machen, am besten dann vielleicht sogar eine Zeit lang regelmäßig, immer zur gleichen Zeit, immer am gleichen Ort, dann beruhigen wir uns oder wir beruhigen unser Unterbewusstsein in dem Sinne und dann kommt es gar nicht mehr dazu, dass wir so oft von diesen Grübelgedanken überrannt werden.
Also, wenn ich das noch ergänzen darf, ich finde auch Exposition ist total wichtig und das weiß zwar jeder, aber sie auch wirklich so zu machen, dass sie funktioniert, das ist dann für viele Patienten im klinischen Alltag irgendwie neu. Dann haben sie schon eine ambulante Psychotherapie, wo auch gesprochen wurde, aber die tatsächliche Exposition mit Situationen, wenn die angstauslösend sind oder mit Grübeln, wie du es jetzt nennst, das wird manchmal dann lange Zeit gar nicht gemacht, aber es hilft halt total. Und deswegen kann man es machen. Man kann es unter Anleitung starten. Man kann es auch einfach so starten. Man braucht auch gar keinen Psychologen, der einem das sagt, wie es geht. Man kann es einfach machen, so wie du es jetzt beschrieben hast. Oder wenn man es einmal gezeigt bekommen hat in der Therapie, dann selber weitermachen. Expositionen mit Dingen, die einem eigentlich Angst machen, auch die gestuft. Und sobald man sie macht, tritt der Effekt mit so hoher Zuverlässigkeit ein, dass man sich immer denkt, warum wird das nicht viel, viel häufiger auch praktisch gemacht? Also das finde ich auch total hilfreich.
Es ist ja eigentlich das Normalste auf der Welt, ne? Wenn wir Angst vor etwas haben, dann springen unsere Schutzmechanismen an und dann ist es die menschliche Reaktion, das, was Angst macht, zu vermeiden. Ne? Das hat uns auch geholfen, zu überleben in der Evolutionsgeschichte des Menschen. Das heißt, es geht irgendwo gegen unser intuitives Programm, wenn wir sagen, das macht mir Angst, ich stelle mich der Sache trotzdem. Und es ist auch immer sehr wichtig, ne, auch in der Therapie, dass man dann klarstellt, es geht nicht darum, sich in gefährliche Situationen zu begeben. Es geht hier ja ganz klar um irrationale Ängste, wo es keine objektive Gefahr gibt. Und da zeigen halt Wirksamkeitsstudien immer wieder, man kann an den Gedanken arbeiten, man kann Entspannungsmethoden lernen, aber bei Angststörungen ist die Exposition bei weitem der wichtigste Wirkfaktor.
Und wenn ich jetzt mal wieder eine Technik aufgreifen darf, die du eben schon genannt hast, nämlich das Aufschreiben von Ängsten und Sorgen, dann ist das eine, die mir am Herzen liegt, weil sie mir persönlich immer hilft. Also ich habe auch Ängste und Sorgen. Und wenn man sich die nur so durch den Kopf gehen lässt und grübelt und schlecht schläft, dann haben die so einen also du hast das eben auch schon gesagt, aber dann haben die so eine unklare Größe. Und ich mache es dann oft so, dass ich mir ein Tagebuch nehme und aufschreibe, was jetzt zu einer Entscheidung vielleicht an Pros und Kontras zu schreiben ist, was bei einer schwierigen Situation mir Sorgen macht oder so. Dann fange ich an, das ganz präzise, konkret aufzuschreiben und bin manchmal nach einer halben Seite fertig und dann steht da alles, was mir Sorgen macht oder alles, was schief gehen kann oder alles, was negativ ist oder so. Und dann denke ich mir, das alles, dafür habe ich jetzt die Nacht nicht geschlafen, das kann doch nicht wahr sein. Und dann steht es mal da. Dadurch ist es ja nicht weg oder weniger, aber es macht viel weniger Angst und Unruhe. Und mir persönlich hilft das sehr, wenn ich schwierige Entscheidungen zu treffen habe, schwierige Situationen habe, irgendwas habe, was mich belastet. Dann schreibe ich das in das, was ich mein Tagebuch nenne. Da stehen auch ganz andere Sachen drin, aber ich schreibe es auf. Und mir hilft das sehr. Und ich habe das Gefühl, dass das ein Punkt ist, den viele noch für sich entdecken könnten, weil das meiner Erfahrung nach gerade Patienten in depressiven Krisen, aber auch Leute in anderen Krisen eher nicht so machen, obwohl vielleicht es denen genauso helfen könnte wie mir. Wie schätzt du das ein? Was kann das Aufschreiben von solchen Sorgen bringen?
Ich sage Patienten manchmal, stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt für morgen 20 Gäste eingeladen und Sie wollen ein Fünf-Gänge-Menü kochen mit ganz, ganz vielen Zutaten und Schritten. Und das haben Sie sich jetzt einfach mal so gesagt und Sie haben sich vielleicht auch überlegt, was Sie gerne kochen möchten. Und jetzt gehen Sie schlafen. Und können Sie dann sofort einschlafen? Klar, nee. Können wir nicht, weil wir spielen das ja dann im Kopf durch. Okay, was muss ich machen? Muss ich das zuerst machen? Und was brauche ich überhaupt? Ich muss morgen ja noch einkaufen gehen. Ja, was ist der logische Schritt? Ja, man schreibt vielleicht erstmal noch eine Einkaufsliste, bevor man schlafen geht. Und es ist erstaunlich, aber wenn dann alles da steht, dann kann man in dem Sinn irgendwo loslassen. Und so genauso läuft es ja auch dann mit allen anderen Sorgen, Punkten, auf die uns unser Unterbewusstsein gerne hinweisen möchte. Also Aufschreiben ist immer super wertvoll, weil alles, was mir im Kopf dreht, wenn schwarz auf weiß auf Papier steht, dann verstehe ich, dass es nicht mehr verloren gehen kann. Ich kann genau da morgen, wenn ich wach werde, nehme ich mir meinen Zettel und dann weiß ich ja, was ich machen kann. Und da geht es aber darum, dass jeder sein System findet, meiner Meinung nach. Also es gibt ja auch unterschiedliche Gründe, wieso man aufschreiben kann. Alleine diese To-Do-Listen, so banal das auch ist, das ist einfach auch irgendwo ein bisschen Mental Load, was ich abgebe auf einen Zettel, auf eine App, die ich nutzen kann. Dann steht's da, muss ich nicht mehr dran denken. Also mehr mit To-Do-Listen arbeiten, super simpel eigentlich, kann schon ein Stück weit ein bisschen entlasten. Und dann ist es aber auch so, dass wir wissen, wenn es um emotionale Inhalte geht, die man aufschreibt, alleine das Aufschreiben, schon alleine durch die Koordination von der Handbewegung zusammen mit dem, was ich sehe und mit dem, was ich eigentlich an kognitiven Funktionen brauche, um das jetzt strukturiert aufzuschreiben, löst automatisch aus, dass eine bestimmte Region im Gehirn, präfrontaler Kortex, vor allem mehr aktiv wird. Und das ist genau die Region, die mir hilft, generell rationaler zu denken. Das heißt, alleine durch das motorische Aufschreiben helfe ich meinem Gehirn dabei, eigentlich die Situation rationaler zu analysieren. Also Aufschreiben hilft immer. Wenn man aber jetzt sagt, ich schreibe jetzt Tagebuch seit Jahren und dann schreibe ich immer wieder rein, was jetzt alles schlecht gelaufen ist und es ist eigentlich jeden Tag das Gleiche, das kann dann trotzdem irgendwann auch immer wieder das wieder aufrühren, ne? Auch diese negativen zirkulären Empfindungen immer wieder bestätigen. Also beim Aufschreiben von Emotionen macht es dann trotzdem Sinn, das auf eine sehr strukturierte Art und Weise zu machen. Und da gibt es halt in den kognitiven Therapieansätzen sehr viele Methoden. Im Buch habe ich mehrere Vorschläge, auf welche Art und Weise zum Beispiel in bestimmten Spalten man belastende Situationen aufschreiben kann. Ich sage jetzt, also Spaltenprotokolle ist sowas, was man auch kennt aus der kognitiven Verhaltenstherapie. Worum geht's da? Da geht es darum, auch die verschiedenen Aspekte zu trennen von der Situation, die ich erlebt habe. Das eine ist die objektiven Fakten, was ist eigentlich bewusst passiert, was ist die objektive Situation und dann zum Beispiel die Gedanken, die mir durch den Kopf geschossen sind in der Situation, also alles, was rein kognitiv ist. Und dann drittens die Gefühle, die hochgekommen sind. Da sind wir beim Drei-Spalten-Protokoll. Ne? Und wenn ich das mache, vor allem wenn ich es eine Zeit lang regelmäßig mache, dann kann ich diesen Brei, diesen Cocktail an verschiedenen Eindrücken aufschlüsseln und ich bekomme eigentlich Distanz zu dem Ganzen. Es wird mir bewusst, da ist eine objektive Situation, die war so und so. Und dann war da meine Interpretation und das hat im Endeffekt ja dazu geführt, dass ich diese und diese Gefühle hatte. Und das allein, da habe ich ja noch nicht versucht, was zu ändern an meinen Bewertungen, aber allein das Aufschreiben führt schon dazu, dass man wieder Distanz hat und dann auch wieder eigentlich Selbstwirksamkeitserleben bekommt. Ne? Ich kann eigentlich meine Gefühle zumindest schon mal erkennen und aufdrosseln in die einzelnen Bestandteile wieder.
Also gerade das mit den To-Do-Listen finde ich sehr wichtig, um den kognitiven Load zu reduzieren. Und ich will mal eine Lanze dafür brechen. Also wenn ich Coaching-Gespräche oder Gespräche mit belasteten Patienten führe, die zum Beispiel sagen, mir wird das alles zu viel, ich schaffe das nicht, im Beruf ist so viel zu tun, der nächste Urlaub hat so viele Planungsschritte, ich kriege das alles nicht mehr hin. Dann empfehle ich wirklich, sich eine To-Do-App zu kaufen oder es zumindest auf ein Papier aufzuschreiben, was man für To-Dos hat. Ich empfehle eigentlich immer Smartphone-Apps, weil es hat ja jeder ein Smartphone. Und es klingt so unpsychotherapeutisch, aber ich würde davor eben gerade nicht zurückschrecken, denn das Gefühl, man kriegt das alles nicht geschafft, das verändert sich, wenn man genau aufschreibt, was man tun muss. Möglicherweise ist es wirklich objektiv zu viel zu tun. Dann mache ich halt vielleicht eine einfachere Urlaubsreise und dann reduziere ich das, was ich zu tun habe. Oder es ist zu schaffen, wenn ich es richtig strukturiere. Es ist vielleicht gar nicht so viel. Dann verändert sich das Gefühl hin zu, naja, die wichtigsten Schritte kriege ich schon geschafft. Aber auf jeden Fall ändert sich die kognitive, die emotionale Distanz. Also das eine überlastet mich und das zweite ist ein Problem, das auf dem Schreibtisch liegt oder auf dem Gerät zu lesen ist. Und ich habe immer ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich sowas empfehle, aber die Patientinnen und Patienten sagen mir eigentlich meistens, nee, das war wirklich ganz hilfreich. Ich habe jetzt eigentlich auch schon den Flug gebucht und also so viel kann gar nicht mehr schiefgehen. Ich rate das dann tatsächlich auch praktisch. Ja.
Auf jeden Fall, ne? Also moderne To-Do-Apps, die haben ja auch super viele tolle Funktionen. Da kann man das sofort verknüpfen mit dem Kalender und mit den Kontakten und so weiter. Und dann gibt es Menschen, die sowas lieben und die sich dann über Kategorien von Zielen setzen und Unterkategorien. Das kann man sehr, sehr detailliert dann auch nutzen. Man kann aber auch nur auch auf dem Handy eine Memo-Datei öffnen und da reinschreiben, Punkt 1, Punkt 2, was auch immer. Also da sollte man sich auch von der Technologie nicht abschrecken lassen, weil ich habe dann auch manchmal Patienten, die sagen, ja, das kenne ich mich nicht so aus. Es ist egal, welches System man nutzt. Man kann auch natürlich immer das auf Papier noch machen, kann sich auch einen Knoten ins Taschentuch machen, ne? Wenn das System immer das gleiche ist, das finde ich immer wichtig, ne? Wenn man immer das gleiche Instrument nutzt, um seine wichtigen Punkte aufzuschreiben oder sich dran zu erinnern, dann entsteht eine Gewohnheit und dann kann auch das Unterbewusstsein loslassen, weil es weiß, genau, ich gucke einmal am Tag auf meine To-Do-Liste und dann weiß ich, dass ich nichts Wichtiges übersehen habe.
In meinen Notizen zu deinem Buch stand als eine Notiz mit dem kürzesten Kommentar Stimuluskontrolle. Da habe ich nur aufgeschrieben, so wichtig. Erzähl uns, ich meine, du machst ja auch Suchtprävention, da kommt es vielleicht her, aber es ist in anderen Bereichen auch wichtig. Erzähl uns mal, was Stimuluskontrolle bedeutet und warum sie für die meisten Menschen so hilfreich sein kann.
Das klingt immer so technisch, ne? Also die ganzen Begriffe in der Verhaltenstherapie klingen super technisch und auch so ein bisschen simpel und kalt. Aber es ist halt tatsächlich ein Ansatz, ein Hebel, an dem man ziehen kann, um auch irgendwo Ausgangsbedingungen eventuell in eine bestimmte Richtung zu verändern, damit ein Verhalten, das man gerne erreichen würde, begünstigt wird. Das heißt, was kann ich machen an meinem am Kontext, in dem ich lebe und arbeite und so weiter, damit die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass ich eher das Verhalten umsetzen kann, was ich eigentlich umsetzen möchte. Diese To-Do-Listen sind eigentlich auch was man unter Stimuluskontrolle unterordnen könnte. Ne? Wenn ich so ein System habe, wenn ich jeden Tag oder einmal die Woche, was auch immer, vielleicht auch erinnert werde, daran, guck mal deine To-Dos, dann ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen größer, dass ich auch damit arbeite. In der Suchtprävention tatsächlich unterscheiden wir zwei unterschiedliche Präventionsebenen. Wir sprechen von Verhaltensprävention und von Verhältnisprävention. Bei der Verhaltensprävention möchten wir Menschen dazu sensibilisieren, dass sie eigentlich dann selbst etwas an ihrem Verhalten ändern. Das ist erfolgreich und wirksam, aber meistens ist es in der Suchtprävention so, dass die verhältnispräventiven Ansätze nochmal erfolgreicher sind. Und da wenden wir uns eigentlich nicht direkt an den einzelnen Bürger, sondern eher an an politische Entscheidungsträger oder Entscheidungsträger generell, die etwas dazu beitragen können, damit zum Beispiel in einer Schule bestimmte Bedingungen geändert werden, in einer Gemeinde bestimmte Aspekte gefördert werden, damit eventuell weniger Leute rauchen, weniger Leute Alkohol trinken. Kommunale Gesundheitsförderung ist ja das, was ich im Moment mache. Also da gibt es auch super simple Beispiele, ne? Wenn man jetzt sich anguckt, das ist in Luxemburg sehr stark so, in Deutschland bestimmt auch nicht anders. Wenn es jetzt irgendeinen Empfang gibt in der Gemeinde, der Bürgermeister begrüßt jemanden, da gibt es immer einen Sektempfang. Da gibt es immer Sekt in schönen Gläsern, sprudelt so schön, es wirkt so schön golden, und dann gibt es als alkoholische, nicht alkoholische Alternative, gibt es ein Kinderglas Orangensaft. Und dann ist man ja schon gestempelt, ne? Man steht dann da so ein bisschen blöd mit seinem Kinderglas. Wenn man jetzt hingeht, wie wir es hier in ein paar Gemeinden probiert haben, und man sagt, nee, man gibt immer eine nicht alkoholische Alternative, die attraktiv ist. Nicht alkoholischen Sekt in den gleichen schönen Gläsern, sieht von außen gleich aus, dann macht das einen Unterschied. Dann greifen mehr Leute zu der nicht alkoholischen Alternative. Gut, das ist jetzt auf der Ebene von der Verhältnisprävention. Wie kann man das für sich selbst nutzen? Also beim Thema Alkohol zum Beispiel, wenn man eventuell tatsächlich ein bisschen weniger trinken möchte oder man merkt, dass es öfters vorkommt, dass man dann doch zu viel getrunken hat. Da kann man mit ganz einfachen Strategien und Tricks arbeiten. Man kann zum Beispiel nochmal drüber nachdenken, wenn ich weniger trinken möchte, brauche ich dann eigentlich so viel Alkohol zu Hause? Brauche ich tatsächlich den Weinkeller, der so gut gefüllt ist? Wenn der Alkohol zu Hause deponiert ist, dann ist die Hürde so klein. Und wenn ich dann mal den Gedanken habe, ich könnte was trinken und der Weg ist so nah zum Kühlschrank, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich was getrunken habe, als wenn ich nochmal zur Tankstelle müsste. Also weniger zu Hause aufbewahren. Oder tatsächlich, wenn ich jetzt sage, ich möchte aber manchmal ein Glas Wein trinken, wenn die Flasche auf ist, habe ich aber nachher die ganze Flasche getrunken, dann gibt es tatsächlich die Alternative von halben Weinflaschen, die man kaufen kann, ne? Oder tatsächlich, dass man sagt, man nutzt kleinere Gläser. Das klingt super blöd oder simpel, aber es wirkt tatsächlich, ne? Wenn ich einen riesen Schwenker-Weinglas benutze, dann ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht größer, dass ich aus einer Flasche nachher vier Gläser gemacht habe. Wenn die Gläser kleiner sind, sind es vielleicht sechs. Dann habe ich vielleicht wirklich weniger getrunken nachher. Ne? Also solche Tricks gibt es ganz viele. Empfehlungen, Stimuluskontrolle, die man selbst nutzen kann, sind natürlich im Buch drin, aber findet man auch so, auch im Internet gute Tipps, wenn man ein bisschen weniger trinken möchte. Da gibt es eine ganze Reihe Sachen.
Wie sieht es in Luxemburg eigentlich mit Werbung für Rauchen und Alkohol im öffentlichen Raum aus? Ist das schon besser als in Deutschland, wo das ja also immer noch erlaubt ist mit bestimmten Einschränkungen?
Ja, also Rauchen ist nicht erlaubt im öffentlichen Raum. Alkohol ist ein anderes Thema. Wir haben eine große Weinindustrie in Luxemburg, exportieren viel. Das heißt, da haben wir auch eine große Lobby und das ist nicht so leicht, da was
Und da ist
durchzukriegen.
Werbung auch erlaubt an Litfaßsäulen und so.
Ja, also auf jeden Fall. Also ja, ich glaube uneingeschränkt, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber man sieht Werbung, sieht man schon auf vielen Kanälen, auch für Wein zum Beispiel und Bier.
Okay. Sag du noch eine von deinen Lieblingstechniken, du bist wieder dran.
Ja, was ich tatsächlich ganz vielen Patienten, egal, ganz unabhängig von dem Störungsbild empfehle, weil ich auch hier denke, können wir alle von profitieren, ist die Valorisierung von positiven Erinnerungen. Man kennt aus der Gedächtnisforschung das Phänomen der Stimmungskongruenz, wo wir wissen, dass wenn ich heute in einer bestimmten Stimmung bin und mich an Erinnerungen aus dem letzten Jahr, sagen wir mal, erinnern soll, dann fallen mir eigentlich nur Erinnerungen ein, die ich in einer ähnlichen Stimmung erlebt habe. Oder zumindest ist es viel wahrscheinlicher, dass ich solche Erinnerungen hoch beschwören kann. Wenn ich aber übermorgen in einer ganz anderen Stimmung bin, wenn ich heute nicht so gut drauf war, fallen mir ganz viele miese Erinnerungen aus dem letzten Jahr ein. Wenn ich morgen aber gut gelaunt bin, dann erinnere ich mich an andere Dinge. Die Stimmung ist quasi, gibt quasi vor, in welche Richtung meine Erinnerung dann auch gesteuert wird. Und dieses Phänomen kann dann dafür sorgen, vor allem, dass dann zum Beispiel depressive Patienten doppelt belastet sind. Einerseits geht es ihnen heute nicht gut. Und wenn die dann auch noch an die Vergangenheit denken, gibt es einen schwarzen Filter und die haben den Eindruck, da war immer alles schlecht. Aus dem Grund gibt es das positive Tagebuch. Das hört man oft, also es ist bestimmt was viele schon gehört haben. Oft wird es so ein bisschen vermittelt als Dankbarkeitstagebuch, jeden Tag, ich weiß nicht, drei Dinge aufschreiben, für die man dankbar ist im Leben. Da sind dann vielleicht auch noch andere Aspekte mit drin. Also mein Vorschlag ist ganz einfach, so knapp und kurz wie möglich, jeden Tag was aufschreiben, aber eine Zeile reicht. Das Datum und in ein paar Stichwörtern, was war die positivste Erfahrung, die ich heute hatte? Das positivste Erlebnis. Wenn man das jetzt macht, jeden Tag, oder zum Beispiel als Abendroutine vorm Schlafengehen, schreibe ich kurz was in mein Büchlein rein, dann braucht man dafür eigentlich diesen Scanner, wo man durch den ganzen Tag durchgeht. Was habe ich heute erlebt? Ich bin heute früh aufgestanden zur Arbeit, dann ist dann das und das passiert. Aber ich filtere eigentlich nach positiven Erlebnissen. Und wenn ich das abends mache, dann stärke ich eigentlich die positive Wahrnehmung. Und durch die Wiederholung, wenn ich das jetzt jeden Tag mache, dann kann ich dafür beitragen, dass dieser Filter umgangen wird, dass die positiven Erinnerungen viel stärker abgespeichert werden. Es kann dann dazu kommen, dass ich irgendwann, wenn ich das vielleicht ein paar Wochen gemacht habe, tagsüber sogar mich dabei ertappe, dass ich denke, das war jetzt schön, was ich jetzt erlebt habe, das könnte ich jetzt in meinem Büchlein schreiben heute Abend. Ne? Und das ist ja interessant, weil ich dann auf einmal etwas als nicht selbstverständlich einfach so abklassiere, es fließt nicht einfach an mir vorbei, sondern ich registriere sehr bewusst, dass ich jetzt gerade was Schönes erlebt habe. Und dann gibt es einen weiteren Grund, einen weiteren Wirkfaktor, wieso das sehr interessant ist, weil wenn ich das jetzt gemacht habe, ein paar Wochen lang, ein paar Monate lang, vielleicht sogar ein Jahr oder wie lange auch immer, dann habe ich auf einmal 10, 20, 100 Einträge mit sehr positiven Erinnerungen. Und diese Stimmungskongruenz funktioniert in zwei Richtungen. Das bedeutet, wenn ich irgendwann mal nicht so gut gelaunt bin und mir dann mein Büchlein durchlese, dann ist das quasi wie so ein positiver Boost an Erlebnissen, an Erinnerungen, die mir dann auch meine Stimmung positiv färben können, in dem Moment, wo ich es wieder lese und mich daran erinnere. So, das klingt immer so simpel, jeden Tag was Positives aufschreiben. Man hat aber nicht jeden Tag eine Hochzeitsfeier oder irgendwas Großes, was man erlebt hat. Und darum geht es eben hier gerade nicht. Es geht um die sehr kleinen positiven Dinge, die man doch jeden Tag erleben kann. Wenn man gerade in einer Phase ist, wo wirklich viele Belastungen sind, dann kann das sehr schwer fallen. Aber es kann trotzdem möglich sein. Es geht dann wirklich darum, zu überlegen, gab es nicht doch dieses eine kurze Gespräch und wenn es nur ein Hallo war von einem Mitarbeiter, einem Kollegen oder in der Familie, oder gab es vielleicht ein Lied im Radio, was ich eigentlich mag, was ich gehört habe, oder ist die Sonne vielleicht kurz durchgebrochen, ich konnte auf dem Weg zum Auto kurz die Sonne tanken. Also es kann was sehr, sehr Kleines, Kurzes sein. Und dann habe ich aber trotzdem immer wieder dann auch Patienten, die sagen, ja, aber wenn ich es wirklich, wirklich nicht finden kann, und dann sage ich ja, dann ist der Tag noch nicht vorbei, weil dann können Sie nochmal aufstehen, Sie können nochmal ein Fotoalbum von einer schönen Reise gucken oder sich eine Tasse Tee machen oder Ihr Lieblingsalbum auflegen oder einen Bekannten kurz anrufen. Sie machen dann irgendwas ganz Kleines, damit Sie, und wenn es nur ist, damit Sie nachher was in Ihr Büchlein schreiben können. Und das ist natürlich nochmal dann ein Anreiz, dass man dann auch irgendwo merkt, es ist schon eigentlich sinnvoll, jeden Tag zumindest eine positive Erfahrung auch zu sammeln.
Also ich kann das vielleicht erzählen. Ich führe ja Tagebuch, wie ich eben gesagt habe, seit ich Teenager bin. Die Seiten habe ich dann gescannt und in so eine App getan. Und in den ersten Jahren, bis ich bestimmt 30 war, da war mein Tagebuch auch eher so, ich beschreibe meine heutigen Probleme, denn ich habe nur geschrieben, wenn ich Probleme hatte. Und so liest sich das auch. Und ich habe dann aber angefangen, auch positive Sachen oder neutrale Sachen irgendwie aufzuschreiben oder einfach auch mal zu schreiben, was einfach los war, ob jetzt positiv oder negativ. Und der Tenor des Tagebuches ändert sich dadurch ja, weil man nicht nur überfordert ist, sondern auch Dinge schafft natürlich und erfreuliche Erlebnisse hat und es einfach mehr so ein Reisebericht ist, der natürlich immer noch die Probleme auch ausführlich darstellt, aber der Tenor ändert sich trotzdem. Und irgendwie hat man ja auch so seine eigene Lebensgeschichte, die ins Unterbewusstsein geht. Und ich lese in meinem Tagebuch auch immer mal, was so vor 10 Jahren war oder vor 15 Jahren war. Und man erzählt sich ja auch eine eigene Geschichte. Und wenn man die sich eben nicht nur mit den dunklen Seiten erzählt und dann auch immer mal wieder nachliest, dann ändert sich der Blick auf das Leben ein bisschen. Und was ich bei mir immer interessant finde, ist, dass sich viele Probleme seit Jahren irgendwie gleich halten. Also weiß ich nicht, um jetzt mal was Neutrales zu sagen, zwei Ärzte haben gekündigt, wie kriege ich nur alle Stellen besetzt. Das ist aber seit 20 Jahren irgendwie immer wieder gleich. Das tröstet dann auch, wenn ich mir heute Abend aufschreibe, heute muss ich wieder gucken, wie ich die Stellen alle besetzt kriege. Dann weiß ich, gut, das steht jetzt auch nicht zum ersten Mal in diesem Buch. Es wird wahrscheinlich nicht mal zum letzten Mal drinstehen. Aber also ich erzähle das so, weil ich wirklich der Meinung bin, dass das wichtig ist, dass man sich seine eigene Geschichte fair erzählt und nicht nur die Probleme und das, was nicht funktioniert, sondern, und sei es noch so klein, jeden Erfolg eben auch sich fair erzählt. Das gehört zur Gerechtigkeit gegenüber sich selbst auch. Da hat man auch ein Recht drauf. Uns ändert was, glaube ich, persönlich wirklich. Ja. Sascha, das waren ungefähr 6 von den 100, die im Buch Therapie to go stehen, Techniken, die interessant sind. Aber jeder ist frei, dieses Buch zu lesen. Ich fand es echt super. Bevor wir uns trennen, wollte ich dich fragen, gibt es eine Sache, die du allen jetzt noch auf ihre Handys sprechen möchtest, die jetzt alle Leute hören dürfen, die sich diese Folge anhören? Dann hättest du jetzt Gelegenheit.
Also mir ist trotzdem immer sehr wichtig, nochmal zu betonen, dass auch so ein Ratgeber und diese Techniken und Tipps und Tricks nie eine Therapie ersetzen können oder auch nicht wollen. Ne? Das heißt, es ist, denke ich, schön und sinnvoll und auch wirkungsvoll, solche Techniken zu nutzen, um immer wieder auch zu überprüfen, wie geht's mir, was kann ich machen, damit es mir noch besser geht oder damit ich noch resilienter werde. Aber trotzdem immer sich bewusst zu machen, wenn es mal so ist, dass es die Überforderung zu groß ist, die Belastung zu groß ist, dass man einfach auch auf die Hilfemöglichkeiten zurückgreift, die es gibt. Und da haben wir heute eben auch sehr, sehr viele, sehr viel Forschung darüber, über die Wirksamkeit von Psychotherapie. Das weißt du genauso wie ich. Und das finde ich immer sehr wichtig, ne, dass man dann aber auch darauf hinweist, dass man da auch nicht zögern sollte, sich dann auch vielleicht eventuell mal professionelle Hilfe zu suchen, wenn es dann zu viel wird.
Ja, das ist wirklich ein sehr wichtiger Hinweis. Vielen Dank. Vielen Dank insgesamt für dieses total spannende Gespräch. Ich hätte mich am liebsten noch 3 Stunden weiter unterhalten, aber das Buch zu lesen ersetzt zumindest einen Teil davon. Vielen Dank, ganz herzliche Grüße nach Luxemburg und bis bald hoffentlich mal, Sascha.
Vielen Dank.